Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Sadeh. Wir haben in diesem Podcast oft schon über Longevity gesprochen, über Prävention, Lebensstil und natürlich gesundes Alter. Aber eine zentrale Frage haben wir uns noch nicht gestellt. Welche Rolle spielt Langlebigkeit und gesundes Altern dann, wenn Gesundheit plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist? Also dann, wenn im Leben etwas schiefläuft und man an einem Punkt steht, an dem es nicht mehr um Vorbeugung geht, sondern um einen echten Neuanfang. Gerade nach schweren Erkrankungen verändern wir unseren Blick auf Gesundheit oft grundlegend. Dann geht es weniger um Optimierung, sondern um Stabilität, Regeneration und die Frage, wie ein langfristig gesunder Alltag überhaupt wieder möglich wird. Und wie das gelingt, hören wir heute. Experte der Woche. Denn genau darüber spreche ich mit Dr. Swantje Tauber. Sie hat nach einer Krebserkrankung ihr Leben komplett neu ausgerichtet und beschäftigt sich heute intensiv mit gesundem Altern, Lebensstil, Regeneration und der Frage, wie man nach einer schweren Diagnose wieder Vertrauen in den eigenen Körper finden kann. Ihre Erkenntnisse teilt sie mit ihren über 80.000 Followern auf Instagram und in ihrem neuen Buch Happiness und Longevity. Und natürlich jetzt hier mit uns. Swantje, hallo. Schön, dass wir uns heute unterhalten.
Das finde ich auch. Hallo, Hadi.
Ja, wir haben uns, glaube ich, auf dem Healinghouse Festival in Hamburg zum ersten Mal gesehen. Und du bist mir gleich aufgefallen aufgrund deiner großen Brille. Und ja. Weil die sehr markant ist. Und so erkennt man dich, glaube ich, sehr gut wieder.
Es ist mein Fashion Statement. Ich sage einfach, ne, ich bin selber 54 Jahre alt und ich kenne das, dass Frauen dann anfangen, hey, ich kann nicht mehr so gut gucken, ich brauche eine Brille. Und sie setzen die dann immer in die Tasche und wenn sie dann das nicht erkennen können, setzen sie ganz verstohlen kurz auf und gucken, was es denn heißt, was da irgendwie steht auf dem Bildschirm. Und ich habe daraus einfach aus der Not eine Tugend gemacht, habe gesagt, ja, ich habe eine Brille, nämlich auch eine extra große XXL-Brille. Dann ist es für mich wie so ein Special Piece, es gehört zu meinem Look sozusagen dazu.
Absolut. Es steht dir auch sehr gut.
Danke.
Du sprichst ganz offen darüber, dass eine Erkrankung dein Leben geprägt hat. Wie hast du damals gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Also gibt es irgendeinen Moment, der sich besonders eingebrannt hat bei dir?
Ja, es war eigentlich ganz eindeutig. Ich lag hier auf dem Sofa. Ich hatte, glaube ich, was im Fernsehen geguckt und Gedanken verloren habe ich mir über die linke Brust gestrichen und habe dann gemerkt, ups, da ist irgendwas, das da nicht hingehört, und bin dann ins Nebenzimmer zu meinem Mann und habe hier den hier gemacht, das T-Shirt so hoch gemacht und er guckte mich etwas erstaunt an, ja, aber sah dann an meinem Blick, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und hat dann kurz nachgeschaut und schaute mich dann doch sehr ernst an. Und mein Mann ist jemand, der ist selber Arzt, Pneumologe, und ist immer sehr ausgeglichen und sehr ruhig. Und ich merkte einfach an der Anspannung, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und mein Gefühl sagte mir in dem Moment einfach, das wird was sein. Und ich erinnerte mich daran auch, dass meine Mutter mit Anfang 50 auch an Brustkrebs erkrankt war. Und ja, hatte schon so ein innerliches Gefühl, das wird es jetzt sein. Mhm.
Jetzt berichten ja auch viele Menschen, dass die Krankheit nicht nur ihren Körper, sondern auch die Identität verändert. Wie war das bei dir?
Du, also das ist ja ein ganzer Prozess. Ich meine, der Prozess fängt ja damit an, dass man am nächsten Tag, ich dann zur Ärztin gegangen bin, erstmal hier zu meiner Frauenärztin, die hat das dann geschallt und geguckt, ist das denn wirklich was? Dann ging es direkt weiter, ja, das sah nicht so gut aus, bin dann direkt in die Uniklinik und die haben sich das genauer angeguckt und es war recht schnell klar, das ist nichts Gutartiges, das ist was, das ist Krebs. Und dann muss man ja anfangen, sich in Geduld zu üben, weil ich habe mit dem Arzt noch damals gesprochen und gesagt, als mir erstmal alles schwarz wurde und ich dachte, oh Gott, es blieb ja wirklich so die Welt für mich stehen. Und als ich dann wieder einen klaren Gedanken fassen konnte und mir klar war, ich stellte mir einfach meine Kinder vor und wie mein Mann hinter ihnen steht. Und ich dachte, nee, die waren 10 und 11 Jahre alt, das ist viel zu früh. Ich muss jetzt alles dafür tun, dass ich wieder gesund werde. Und dann fängt ja das Warten an, dann fängt ja der Prozess an, dann fangen ja die Untersuchungen an. Du bist ja selber Arzt, du weißt ja genau, was dann los ist. Und du weißt nicht in dem Moment, hat es gestreut, wie ernst ist es? Ist es wirklich Krebs? Du musst ja zig Untersuchungen machen. Und bis dann die Ergebnisse da sind, bis dann die Entscheidung gefällt wird, welche Therapie ist die richtige für dich. Und dann findest du dich wieder in einem dieser Behandlungszimmer und die Chemo läuft dann in dich rein. Das ist alles so surreal. Dazu noch Corona. Ja, es war in der Zeit, wo wir alle gar nicht draußen sein durften, man nur einzeln da sitzen durfte, keine Begleitung mitnehmen durfte. Und auch das ist surreal, wenn du dann die Therapie bekommst und es losgeht und du gar nicht weißt, was macht es mit dir. Und dann auch zu sagen, das ist in Ordnung, es ist jetzt kein Gift oder so, es kommt, sondern das soll mich retten. Ja, bitte komm und rette mich, bitte dieses Medikament. Und dann gab es ja so viele Nebenwirkungen, mit denen ich klarkommen musste. Ich war ja dann auf einmal, musste ich künstlich ernährt werden, musste die Therapie abbrechen im dritten Zyklus, hatte Glück, dass es gereicht hatte. Bei mir wurde noch eine Mukoviszidose festgestellt. Das ist so eine Stoffwechselerkrankung, wo der Wasseraustausch zwischen den Zellen nicht funktioniert. Da hat er sich ein Keim reingesetzt. Im Grunde genommen war es eine genauso schwere Baustelle wie der Krebs, die ich dann 2 Jahre lang wirklich behandeln musste. Und das hat mich, dieser ganze Prozess, der ja dann über ein Jahr war die Krebserkrankung, dann kam noch mal 2 Jahre dazu mit der Lungenerkrankung, der Keim, den ich behandeln musste. Das hat mich einiges gelehrt. Das hat mich komplett verändert. Ich bin, glaube ich, was Geduld angeht, was das Prioritätensetzen, wann ist jetzt wirklich mal was wichtig, wann muss ich jetzt mal gucken, Leben zu retten, und um für meine Kinder weiter da sein zu können. Hat mich wirklich zu einem anderen Menschen gemacht, hat mich, glaube ich, dankbarer gemacht, demütiger. Klar, man vergisst es zwischendurch und regt sich mal über Dinge auf, aber dann hole ich mich immer wieder runter und sage, hey, worauf kommt es wirklich an? Was ist jetzt wirklich wichtig? Und es war im Grunde genommen ja auch der Beginn eines ganz neuen Weges, einer ganz neuen Swantje, dass ich mich mit diesem Thema der präventiven Medizin, sprich ein gesundes, langes Leben, dieses Gefühl, vor der Wand zu stehen. Ich konnte mich nicht mehr um mich selbst kümmern. Ich habe Freudentränen geweint, als ich ins Krankenhaus kam und die Menschen sich da um mich gekümmert haben, um mir zu helfen. Dieses Gefühl, komplett abhängig zu sein auf die Hilfe anderer, und dafür bin ich auf ewig dankbar, dass diese Menschen an meiner Seite waren, sei es medizinisch oder meine Freundin. Aber dieses Gefühl möchte ich natürlich möglichst nicht mehr haben. Ich möchte selbstständig bleiben, ich möchte gesund alt werden und habe mich mit diesen ganzen Longevity-Themen auseinandergesetzt. So haben wir uns dann ja auf dem Healinghaus kennengelernt, haben uns später ja dann beim Fitbook, glaube ich, in Berlin im Axel-Springer-Haus wieder gesehen, als die Nina Ruge was erzählt hat, die auch so einen tollen Podcast, da warst du nämlich auch drin, dann habe ich gehört, Stay Young. Und bin auf diese Reise jetzt gegangen und ich bin einfach selber immer wieder, ich bin ja neugierig und probiere immer gerne neue Sachen aus und bin einfach so begeistert, wie ich mein Leben jetzt in den Griff bekommen habe, meine Werte verbessert habe und ich habe auch keine Angst davor, dass es jetzt irgendwie wiederkommt. Ich bin da irgendwie ziemlich cool geworden, muss ich sagen. Das ist eine ganze Menge Info.
Nein, das ist alles gut. Wie viel hast du Selbstrecherche betrieben? Ja, weil ich glaube, der erste Reflex ist, einmal ins Internet zu gehen und zu schauen, was kann ich finden?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ganz bewusst nicht jetzt Mr. Google und Co. Konsultiert, weil ich mir vorstellen konnte, was es dort für ungefilterte Hiobsbotschaften gibt. Ich hatte selber einen Triple-Negativ-Brustkrebs, also einen hormonunabhängigen, der sehr aggressiv, auch innerhalb von 6 Monaten schon gewachsen war. Ich hatte eigentlich gerade noch eine Mammographie gemacht und alles war gut vor 6 Monaten, ja. Und dann ist es in der Zeit gekommen. Und hab das auch tatsächlich mit der Ärztin besprochen und sie auch gefragt, hey, was sind so gute Seiten, wo kann ich mich informieren, die auch seriös sind? Und war bei den wichtigen Gesprächen, war zum Glück auch mein Mann an meiner Seite. Ja. Weil manchmal ist man doch in so einem Gespräch ja so ein bisschen so wie Luft, ne? Dass dann so Durchzug ist, dass du gar nicht so richtig zuhören kannst, weil du so aufgeregt bist, weil es ja wirklich da mal wirklich um was geht. Und so, dass ich dann hinterher mit ihm auch nochmal sprechen konnte, er mir Sachen auch nochmal erklären konnte. Vielleicht ist es auch eine Art Schutzmechanismus, ich weiß es nicht. Aber so habe ich dann bestimmte Seiten mir angeguckt, sei es die Uni Heidelberg oder wie auch immer, die dann ja doch tolle Infos zur Verfügung haben und habe mir dann alles durchgelesen, was eben den Triple-Negativ-Krebs angeht. Und ansonsten habe ich gut zugehört oder eben meinen Mann dann konsultiert, was ist das jetzt genau, was ich mache. Und dann habe ich mich einfach dem ergeben. Ich habe da vertraut. Ich habe tolle Ärzte an meiner Seite hier in der Uniklinik. Das ist das Westdeutsche Tumorzentrum in Essen. Und die haben auch einen super Ruf und habe da vertraut und bin da ja auch wirklich gerettet worden. Das heißt, ich habe mich dann nicht so sehr darauf konzentriert, was gibt es da alles an Informationen, sondern ich habe mich eingelassen darauf, was die richtige Behandlung ist, habe da viele Fragen gestellt und habe dann einfach gesagt, angenommen, okay, ich bin jetzt krank. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe, warum ich Warum hat es mich getroffen? Es trifft jede achte Frau oder in seinem Leben, ich glaube, jeder zweite Mensch ist irgendwann in seinem Leben doch von Krebs betroffen. Damit habe ich mich nicht aufgehalten, weil ich dachte, es nützt ja nichts. Es ist jetzt so, wie es ist. Also muss ich das Beste draus machen. Ich will wieder gesund werden. Was soll ich jetzt tun? Das war mein Rezept. Das war die Chemo, das war die Immuntherapie. Ich sollte mein Leben normal weiterleben. Ich sollte meinen Sport machen, solange es ging. Aufgrund des Keims oder Lungenentzündung, die ich da entwickelt habe, war das bei mir halt gleich so im freien Fall, dass das alles nicht mehr ging und ich wirklich bettlägerig war. Aber das alles hat mir geholfen, mich einfach auf das zu konzentrieren, was da kommt und wirklich auch von der Einstellung her positiv zu sein, das, was jetzt mich hineinfließt, dass mich das retten soll, dass ich das angenommen habe. Klar, in dem Moment, wo dann das erste Mal ich mir durch die Haare ging und ich da so ein Büschel Haare in der Hand hatte, da ist es dann auch mal um mich geschehen und da war auch keine Stärke da, sondern dann habe ich nur das meinem Mann gezeigt, wir haben uns in den Arm genommen und ich habe bitterlich geweint und sagte, Mist, jetzt ist das ist wirklich so, ne? Und dann bist du ja auch erkennbar für jedermann krank da draußen. Und da hat mir es geholfen, dass die, wie heißt sie, Alexandra von Korff, die Kick Cancer Chick, ist eine Frau, die auf YouTube genau über ihre Geschichte, über Triple Negativ gesprochen hat. Hatte auch zwei kleine Kinder, die waren etwas jünger, sie ist auch etwas jünger als ich. Das hat mir aber unglaublich geholfen, ihr zuzuhören, weil ich wollte von niemandem, Freunde haben mir gesagt, hey, ich kenne da jemanden, mit der kannst du mal telefonieren oder du kannst in eine Selbsthilfegruppe gehen. Ich wollte das alles nicht. Ich wusste, wenn ich in sowas reingehe, dann lasse ich mich so in diese andere Geschichte. Ich muss mich jetzt wirklich auf mich konzentrieren. Aber das nur Partizipieren, das passiv Zuhören, dieser Frau in die Augen gucken und zu sagen, wow, das ist mein Spiegel, das bin ich. Und dann das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine. Es gibt da ganz viele draußen, die gehen genau diesen Schritt wie ich. Und so ist sie den gegangen. Das steht mir noch bevor. Ich würde mir so wünschen, dass ich da schon wäre. Aber es hat mir so, so geholfen. Und da habe ich ja auch mit mir innerlich einen Pakt geschlossen, dass wenn ich das schaffe, dass ich da rausgehe und was zurückgebe. Ich habe ja auch die Plattform Yes We Cancer, die größte deutsche Krebsplattform, entdeckt mit, der YesCon, die findet einmal im Jahr statt, wo die Betroffenen sind, wo die Angehörigen sind, wo die Ärzte sind, alle, die sich da zu dem Thema auseinandersetzen und bin da sehr gerne und erzähle da meine Geschichte und gebe da einfach was zurück, weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt. Ich hatte keinen Instagram-Kanal. Ich war einfach nur Swanche zu Hause während Corona und allein mit der Situation. Das hat mir so geholfen. Ja, es hat mich auch sehr verändert und geprägt, ja.
Gibt es in der Rückschau irgendwas, was du hättest anders machen wollen?
Tatsächlich? Nicht. Nee, ich glaube, ich hätte nichts anders machen können. Im Nachhinein habe ich noch gedacht, ich hätte mal mehr Fotos machen können, damit ich zeigen kann, hey, wie war das eigentlich? Das habe ich ja, ich habe mich ja gar nicht mehr im Spiegel angucken können, weil das war so das reine Elend, so ein Strich in der Landschaft, das war ja nicht mehr ich. Dann die Haare, das Haarlose, wir sehen ja dann auf einmal alle so gleich aus. Ja, oh, es war so, die Swanche war eigentlich nicht mehr da und ich habe da mich wirklich nur noch aufs Kämpfen dann irgendwann konzentriert. Und mir ging es ja auch so schlecht. Also ich konnte ja nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Es war so wirklich über Monate. Das ist schon, dass einen das so quält. Aber ich habe einfach Glück gehabt. Ich konnte nicht viel machen. Ich konnte mich nur auf mich konzentrieren und kämpfen. Ich bewundere meinen Mann und seine Stärke, wie er an meiner Seite war und das getragen hat, mit der Angst natürlich und der Sorge, was ist, wenn ich nicht mehr da wäre und die Kinder sind noch klein und er ist voll berufstätig und unsere Familie war in Hamburg. Ich bewundere meine Family, meine Schwester war in Hamburg, wir haben telefoniert. Ich bewundere meine Freundin, ich war noch nicht lange in Essen. Und die haben sich um mich gekümmert, die haben unseren Hund, die Kinder genommen, die haben uns Essen gebracht. Da konnte ich eigentlich nicht viel machen. Ich habe mich nur aufs Kämpfen konzentriert, das habe ich geschafft. Ich habe es bekämpft, es ist weg, ich habe keine Metastasen. Ich bin jetzt 5 Jahre drüber, das war 2020, wir haben heute 2026. Ich gelte, glaube ich, dann als geheilt. Wie geil ist das denn? Nein, ich hätte nichts besser machen können, ich habe es geschafft.
Ja. Hat sich denn dein Körpergefühl irgendwie oder deine Körperwahrnehmung verändert? Hast du ein neues Vertrauen in deine körperlichen Signale gefunden oder wird man da eher zum Hypochonder und überinterpretiert quasi jedes kleine Zwicken zu sehr? Also das würde mich sehr interessieren.
Ja, zum Glück nicht. Also bei mir hat es wirklich einen positiven Effekt, aber ich spreche mit vielen Betroffenen, die wirklich Angst haben und auch Angst haben, wenn sie zur Nachsorge gehen, oh Gott, was kommt da raus? Also sie können das gar nicht groß kontrollieren. Die fangen dann an zu schwitzen, machen sich Gedanken, können vorher nicht mehr schlafen. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wirklich, da bin ich so entspannt, weil ich glaube auch durch den Weg mit der Longevity, dass ich meinen Lifestyle verändert habe, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, den Zucker weglasse. Ausnahmen bestätigen die Regel ja, wenn ich zu Weihnachten eingeladen bin, dann freue ich mich auch über den Braten und die Kartoffel und den Rotkohl oder die Nachspeise. Aber mein Alltag, da habe ich wirklich, das habe ich so komplett verändert. Genauso mit meinem Sport. Ich war immer schon sportlich, aber ich habe den Kraftsport wirklich dazu genommen, weil ich bin ja noch dazu in den Wechseljahren und die ganzen Nebenwirkungen, Nachwirkungen der Wechseljahre, die betreffen mich ja in vollem Maße, weil ich ja von einem Tag auf den anderen da reingeschleudert wurde, dass die Hormone weg waren durch die Eierstöcke, die entfernt wurden. Und da bin ich sehr viel bewusster auf meine eigenen Antennen, wie sich mein Körper anfühlt. Natürlich mache ich das auch so, dass ich einmal im Monat auch mich selber abtaste. Das habe ich vorher nicht gemacht unter der Dusche. Ganz natürlich. Natürlich habe ich die eine Brust, die ist ja, da ist das Drüsengewebe entnommen worden und ist ein Silikon eingebaut worden, wie sagt man das, eingesetzt worden, weil ich auch noch eine BRCA1-Mutation habe, es genetisch bedingt ist. Dadurch sieht das natürlich, fühlt sich ein bisschen anders an, hat man natürlich ein anderes Körpergefühl. Die andere, die betroffene Brust, ist brusterhaltend operiert worden. Die sieht fast so aus, gut, da sind ein paar Narben, aber das ist alles wunderbar. Die taste ich natürlich und mache da auch aufmerksam, dass das wirklich Leben rettet. Und wenn man es auch entdeckt, dass man auch wirklich hingeht und nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, da ist doch eigentlich gar nichts. Mhm. Aber ich habe meinen Körper mehr so als mein Haus jetzt begriffen, dass ich auch was tun kann, dass mich das hoffentlich nie wieder ereilt. Und es gibt mir dann dadurch so eine Ruhe, dass ich weiß, ich tue eigentlich von meiner Seite jetzt alles so weit, dass jetzt, ich bin jetzt nicht im Dogma und sage, nur noch geht's so, ja, und völlig übertrieben. Aber ich mache schon, dass ich viele Sachen im Alltag verändere, auch dass ich früher jetzt ins Bett gehe, meinen Schlaf entdeckt habe, wieder, was der für eine Wichtigkeit hat. Und dass ich da mir genügend Schlaf hole und dass das eben auch so einen Effekt hat. Und deswegen denke ich einfach, was ich tun kann, tue ich von meiner Seite aus. Und wenn es dann doch so sein sollte, dass es entdeckt wird, ich gehe regelmäßig zur Nachsorge, dann wird es meine Ärztin sehen. Ich habe großes Vertrauen in sie. Mhm. Und dann würde man halt damit dann umgehen, was dann ist. Warum soll ich mir denn jetzt jeden Tag in die Hose machen, dass was sein könnte? Und ich will doch das Leben genießen. Diese zweite Chance, die mir geschenkt wurde, dieses Leben, ja, da ist mir egal, ob es draußen die Sonne scheint, ob es regnet, ob es ein Freitag oder ein Sonntag ist, oder ein Montag. Ich feiere jeden Tag und sage danke, dass ich hier sein darf, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen darf, die jetzt 16 und 17 Jahre alt sind. Wie toll ist das denn? Und mein Leben so entdecken kann in meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich ja damit seit 52 selbstständig gemacht. Bin ja jetzt auf Instagram, @Swanche Taube, und nehme da meine Community mit und zeige, wie ich mein Lifestyle verändert habe, welche Rezepte toll sind. Für mich gehört Mode und Beauty, ist für mich nichts Oberflächliches, ja. Als Frau, der die Haare ausgehen, hast du ein Recht darauf, dass du dich so vielleicht kleiden oder eine Perücke aussetzen kannst, dass es andere nicht sehen. Das hat überhaupt nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Nicht so, wie manche dann sagen, vielleicht du hast Krebs, kümmere dich doch mal darum, dass du gesund wirst. Warum ist es jetzt wichtig, wie du aussiehst? Ich konnte es da nicht mehr, aber andere haben ja parallel vielleicht noch ihr Leben und ihren Beruf und wollen vielleicht nicht erkannt werden und wollen kein Mitleid. Das kann ich so nachvollziehen. Ja, und deswegen ist das für mich kein Stück oberflächlich und gehört für mich mit dazu.
Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben. Magst du es mal zeigen?
Und, ja, total gerne. Es ist für mich gestern angekommen. Ich bin so stolz. Zeig das mal. Das Tolle, es heißt Happiness und Longevity. Und die tollen Zeichnungen und Illustrationen, die du hier siehst, sind von der Ute Nonnenmacher. Trage ja von ihr auch mal gerne. Die Mode. Da musst du dir vorstellen, die eine Hälfte ist sozusagen wirklich über meine Autobiografie, dann haben wir aber auch hier Rezepte drin, dann habe ich einen 30-Tage-Fahrplan, hey, wie kannst du eigentlich anfangen mit Longevity da rein zu starten, weil es ist ja so komplex, Ja, ich meine, du machst das ja auch. Wenn man da anfängt, denkt man ja erstmal, oh Gott, wie soll ich denn da anfangen? Das ist ja so viel, da kann ich ja gleich mal wieder aufhören.
Ja, aber ich glaube, wir müssen anfangen mit einer Definition. Also, weil Longevity bedeutet ja für jeden was anderes. Was bedeutet das für dich?
Das bedeutet für mich so viel. Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben davor, dass ich nochmal erkranken könnte. Es bedeutet für mich Selbstliebe. Es bedeutet für mich präventive Medizin. Es bedeutet für mich, ja, ein langes, gesundes, selbstbestimmtes Leben. Ich bin jetzt 54 und ich möchte gerne auch noch mit 74 selbstständig laufen, meine Einkaufstaschen tragen können, nicht das Gefühl haben, ich falle hin und habe einen Oberschenkelhalsbruch und das ist der Anfang vom Ende. Ich möchte gerne klar im Kopf bleiben. Meine Mutter ist an Demenz erkrankt. Als mein Vater nicht mehr war, war viel auch alleine. Und da gibt es einfach so viele Säulen. Für mich ist es eben Ernährung, es ist der Schlaf, es ist das positive Mindset, Gelassenheit als Königsdisziplin, es ist die Bewegung mit dem Kraftsport, aber auch mit, dass man Ausdauertraining macht oder mal Heat-Training. Und für mich gehört eben auch Mode und Beauty. Ne? Mode ist für mich wie eine Schutzrüstung, gibt mir ein gutes Gefühl, gehört für mich auch dazu. Und die Wechseljahre gehören für mich auch noch dazu. Einfach ein Thema, auch die Frauengesundheit, dass bestimmte Erkrankungen oder ein Schlaganfall, Herzinfarkt bei uns sich anders äußern. Einfach Bewusstsein dafür, wie wir die Klaviatur unseres Körpers, das nennt man ja auch Epigenetik, das kannst du viel besser vielleicht erklären. Ich habe ja nun mal ein paar genetische Geschichten, die ich mit mir im Rucksack mitschleppe. Und so ist es jeder da draußen oder jede, die das mit sich rumschleppt. Man kann halt durch die Longevity, durch diese verschiedenen Säulen, vielleicht andere Tasten zum Klingen bringen, dass die bösen Tasten, die genetischen Defekt-Tasten nicht so zum Klingen gebracht werden.
Jetzt haben wir ja schon einiges angesprochen. Schlaf hast du gesagt, achtest du viel mehr drauf.
Ja.
Bewegung, du hast sehr lobenswert Krafttraining eingebaut. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist. Auf vielen Ebenen, also nicht nur für die Muskulatur und Stabilität, sondern auch fürs Gehirn. Das würde jetzt zu weit führen, das Ganze zu erklären. Was hast du mit deiner Ernährung gemacht?
Also das war für mich die erste Säule, mit der ich angefangen habe. Das war dann, da war ich dann, wann war das? Da müsste ich 52 gewesen sein, dass ich so eine Art Saftkur gemacht habe. Aber das geht bei mir ja gar nicht, dass ich eine komplette Saftkur mache. Und das sollte man ja eigentlich Frauen in den Wechseljahren noch gar nicht empfehlen. Denn wir brauchen ja Proteine, damit wir unsere Muskeln erhalten können, die ja, ich glaube, wenn man 40 Jahre alt wird, dann verlieren wir bis zu 1% unserer Muskelkraft pro Jahr. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und ich habe einfach gesucht nach einer dauerhaften Lösung. Ich möchte keine Diät machen, ich möchte nicht verzichten. Mir geht es nicht darum, dünn zu sein, mir geht es darum, vital und stark zu sein. Und ich habe Rezepte für mich gefunden, die ohne Zucker sind, die ich zum Beispiel mit Datteln süße, wo ich verstanden habe, hey, wie wichtig auch Ballaststoffe sind, wie wichtig pflanzenreiche Ernährung ist, wie viel Fleisch ich essen kann. Und vor allen Dingen, ich habe Rezepte gefunden, die lecker sind und die easy sind. Auch süße Sachen. Ich bin ja so ein süßer Zahn. Ich liebe ja auch Schokolade und Co. Schokolade mit Datteln gesüßt, wie man da mit Haferflocken, mit Nussmusen so geile Rezepte machen kann. Es ist ja wirklich so, dass ich inzwischen sogar auch in meinem Buch ein Kapitel habe, wo ich 3 Tage Rezepte morgens, mittags, nachmittags und abends, wenn ich richtig rechnen kann, sind es 12, dann habe ich dann reingesetzt, was so meine Rezepte sind. Und da ist für mich, war so der Eye-Opener, ich habe mich erst dagegen gewehrt, meine Tochter, 15 Jahre alt, wollte so eine App sich runterladen, so eine Ernährungs-App. Und ich so, nee, was können wir damit? Und dann habe ich mich doch breitschlagen lassen. Meine Schwester hat das dann auch angefangen, die auch ganz viel sich anguckt, was ich so mache und auch anwendet und auch erfolgreich. Und da habe ich dann diese App für mich entdeckt und habe dann immer meinen Teller abfotografiert oder habe dann Rezepte da reingesetzt, die sich immer wiederholen. Ich mache immer wieder morgen meinen Porridge, vielleicht mal mit unterschiedlichem Obst drin. Und da sehe ich dann tatsächlich über den Tag verteilt, ganz easy und schnell, wie viel Proteine habe ich zu mir genommen, wie viele Ballaststoffe zu mir, wie viele Fette. Und dann habe ich mir halt angeguckt, hey, wie viel sollte ich denn am Tag so ungefähr zu mir nehmen und gucke mir das in Roundabout an, bin ich denn drin und wie sieht es auch mit den Kalorien aus. Und ich verzichte nicht, ja. Ich bin ein Foodie. Ich liebe gutes Essen, leckeres Essen und kann mich darin austoben und habe Spaß. Und diese Message möchte ich so gerne nach draußen geben, weil das ist ja auch das Problem, weil Frauen in den Wechseljahren ja häufig dann das Problem haben, hey, ich habe nichts verändert und ich nehme trotzdem zu. Weil die Hormone eben weg sind, ne? Weil man nicht mehr seine Tage hat, hat man einfach einen anderen Grundumsatz. Man muss halt leider umstellen. Und da gibt es halt einfach coole Tricks und tolle Rezepte, die lecker sind, die dich genießen lassen und wo ich auf Dauer Bock drauf habe. Und wir waren jetzt neulich in Amerika im Sommer und dann waren wir halt auch mal an der Burgerbude und so weiter, haben ein bisschen anders gegessen, weil wenn du da irgendwo auf dem Land bist, dann hast du nichts mit Longevity und vielleicht pflanzenreich, dann kriegst du einfach das, was da ist. Und ich fand das so süß. Ich habe meine ganze Familie halt angesteckt, die kamen dann auch nach Hause und haben gesagt, wir freuen uns jetzt richtig, dass du wieder kochst. Und ja, also das ist ja auch so ein Ding, als ich das angefangen habe umzustellen, ne? Dann habe ich halt die Bolognese so gemacht, dass da halt ganz, ganz viel Gemüse drin ist und ich da keinen Zucker reinhaue, sondern Sirup, der ist dann halt ohne raffinierten Zucker und habe das so sukzessive eingeführt, habe ich dann selber mal glutenfrei Nudeln und habe dann für die Family normale Nudeln gemacht und so habe ich die immer, ich habe die nicht belehrt und gesagt, so müsst ihr es machen, sondern einfach gesagt, hey, ich koche mir das so, könnt ihr immer ausprobieren und inzwischen, wenn ich jetzt auch meine süßen Sachen mache, sind die immer alle weg. Oder meine Tochter kocht jetzt neue Rezepte und bringt immer Ideen mit nach Hause. Wir stecken uns dann gegenseitig damit an. Man muss sich eben einfach die Zeit lassen, es auszuprobieren. Aber am Anfang, als ich im Supermarkt war und diese ganzen Sachen gekauft habe, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gab, Kokosaminus oder Quinoa, ich habe bestimmte Sachen, die für mich neu waren, da dachte ich auch so, oh Gott, es braucht halt am Anfang erstmal ein bisschen Energie, um neue Dinge zu entdecken. Und dann sage ich dir, es ist eine dauerhafte Sache, die bei mir bleibt. Es ist keine Diät. Ich halte nichts von Diäten von hoch und runter, sondern ich halte was davon, was dauerhaft zu verändern.
Ja, absolut. Ist genau richtig.
Danke.
Wenn wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen, in Richtung Prävention denken, ja, und oder präventive Diagnostik, gibt es irgendwas, was du jetzt neu aufgenommen hast, was sich besonders interessiert, was worüber du dir vorher keine Gedanken gemacht hast? Weil präventive Diagnostik ist so mein Thema und deshalb interessiert es mich natürlich immer, was die anderen darüber denken.
Ja, ich war ja am Anfang auch mal so bei so Longevity-Kliniken und das war auch spannend, ne, weil, ne, ob es die Eiskammer ist oder bestimmte andere Techniken, die man anwenden kann, aber das ist ja auch nicht für jedermann dann auch so bezahlbar. Und deswegen bin ich ja dann halt auf eingeschwenkt, was kannst du eigentlich selbst ändern, wo du nicht so viel Geld ausgeben musst. Und das ist eben vor allen Dingen die Ernährung und die Bewegung, ja. Das ist so für mich eigentlich so, ne, alles andere ist interessant, das auch auszuprobieren. Aber das ist sozusagen, wie es für jedermann eigentlich schnell umsetzbar ist. Genauso, dass man darauf achtet, wenn man schlafen geht, dass man zur selben Zeit ein bisschen früher ins Bett geht und guckt, dass man vielleicht auf seine 7 Stunden möglicherweise kommt. Wobei ja auch andere, es gibt ja unterschiedliche Schlaftypen. Du brauchst vielleicht nur 5 und ich brauche 8. Ne? Das ist ja auch immer nicht immer alles über einen Kamm zu scheren.
Brauchen alle mehr als 5, definitiv.
Genau, okay.
Aber hast du einen Tracker, irgendwie so einen Fitness-Tracker, mit dem du Dinge misst?
Ich habe mir so einen Wearable, so einen Ring geholt. Ja. Den trage ich 24/7. Der trackt dann tatsächlich, ob ich mich bewegt habe, wie ich geschlafen habe, wie lang meine Traumphase war, die REM-Phase oder der Tiefschlaf, wie gut ich geschlafen habe. Ich kann dann wirklich sehen, wenn ich am Abend zu spät und was Fettreiches gegessen habe, ist mein Schlaf nicht so gut. Ich weiß, ich sehe das sozusagen daran und ich kann das dann kombinieren wiederum mit meiner Ernährungs-App und mit der Health-App von Apple, sodass ich dann zum Beispiel auch sehe, hey, ich habe Sport gemacht, ich kann mehr essen. Oh, es wirkt sich ja auf meinen Schlaf aus. Das ist total spannend. Ich muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich ehemalige Anwältin und ich habe im Bereich Medien- und Telekommunikationsrecht gearbeitet und da ging es immer um neue Technologien, um disruptive Technologien, das heißt diese ganzen Wearables. Wir haben damals halt schon, ne, über die rechtlichen Implikationen und wohin sich die Branche entwickeln wird. Und jetzt kommt es halt alles und wird auch tatsächlich umgesetzt. Ich finde das so ungemein spannend. Ich nutze diese Technik und sie hilft mir wirklich sehr. Und was auch neu dazu gekommen ist, sind Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Dass ich dann sage, okay, Vitamin D, Magnesium, Omega-3-Öl. Ja, das sind so echt schon mal so die 3 super Dinger, wo ich sagen kann, kann eigentlich jeder zu sich nehmen. Und so gucke ich halt, was es da noch gibt an Add-ons, die ich aber nur ergänze. Grenze. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich habe inzwischen sogar auch auf meinem Blog, das war Antitaube-Magazin, auch mal meine Routine aufgeschrieben und kann die auch mal ergänzen, erneuern, was mir da so hilft. Aber mir ist immer ganz wichtig, ich bin ja nicht so wie du Arzt oder Ärztin. Das ist meine Betroffenensicht, was mir hilft, wo ich mit meiner Ärztin dann auch gucke, wie sind meine Blutwerte, passt das zu mir, brauche ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Magnesium, weil die Frauen mich dann halt auch fragen, wie viele Kapseln nimmst du? Dann sage ich, ja, so und so viel, aber du musst es halt bei dir genau auch dir angucken. Ne? Dieses Empfinden oder die Verantwortung habe ich auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich meine, du machst ja auch viel solche apparativen Untersuchungen, ne? Die noch add-on, da mache ich wirklich nur die Nachsorge. Ich war jetzt gerade bei der Mammographie, habe jetzt gerade übrigens die Info bekommen, alles gut. Oder eben dann den Ultraschall, das mache ich, aber dass ich jetzt da neben den Longevity-Kliniken, wie man zum Beispiel eben die Kältekammer oder da hatte ich jetzt was ausprobiert in Österreich, was mit so einer Lichttherapie funktioniert, dann bin ich ja leider krank geworden. Ich hatte den Emsella-Stuhl auch gerne ausprobiert, das mache ich jetzt hier bei meiner Frauenärztin. Oder dann gibt es ja zum Beispiel so eine Laserbehandlung. Ich habe mein Gesicht neulich was ausprobiert, was so die Kollagenproduktion angeht. Also ich bin da schon sehr neugierig und das gibt es ja auch tatsächlich vaginal. Also was ja, was die Trockenheit und so weiter angeht, was wirklich einen Unterschied ausmachen kann. Oder eben die Hormontherapie, die Hormonersatztherapie, die für mich leider keine Option ist, weil die Datenlage zu schwach ist. Bei hormonabhängigen Krebs ja ziemlich klar nein, aber bei hormonunabhängigen Krebs wie bei mir könnte man ja die Frage stellen, geht es doch, aber weil die Studienlage dazu einfach nicht vorhanden ist, habe ich mich dagegen entschieden. Aber du kannst ja doch, was die vaginale Trockenheit angeht, zum Beispiel auch mit Estradiol, wenn ich das jetzt richtig sage, dann arbeiten, plus so einer Lasertherapie. Das probiere ich jetzt auch gerade nochmal aus, weil ich finde, alles, was geht und was man machen kann, ja, ich probiere das gerne aus und nehme da meine Community mit. Dass sie dann halt gucken kann, hey, von dem Cocktail, den Svante da ausprobiert, was will ich denn vielleicht ausprobieren? Und du machst es ja dann nochmal High-End-mäßig, was machst du denn da genau?
Ich fokussiere mich auf wirklich reine Diagnostik. Also ich schaue mir das Herz-Kreislauf-System an, schaue, wie deine VO2max ist, also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Ah. Da ist ein Ganzkörper-MRT mit drin, aber um in den Körper zu schauen, vor allem in den Kopf, da ist jede Menge an Blutuntersuchungen mit drin. Wer möchte, gibt es eine genetische Untersuchung mit Nutrigenetik und Pharmakogenetik.
Ja.
Und noch vieles mehr. Und das, was du angesprochen hast, geht ja so mehr ins Biohacking, ja? Also Kryokammer, Rotlichttherapie. Also es funktioniert alles auf unterschiedlichen Ebenen, aber wird ganz häufig mit Leistungsoptimierung zusammengebracht. Und wie schaffst du für dich so eine Balance zwischen so Selbstoptimierung und Selbstfürsorge? Weil das hat ja immer so zwei Seiten. Also die Erholung wird ja immer wichtiger, weil Leute, die leistungsorientiert sind, sind eher schwach auf der Erholungsseite und das muss man erstmal erkannt haben, um dann da einzugreifen.
Ja, schön, dass du es sagst. Also das ist bei mir dann der Schlaf. Ja, Erholung ist für mich zum Beispiel, wenn ich dann gegessen habe, dann will ich ja meine 10.000 Schritte möglichst erreichen. Dann habe ich mir hier so ein kleines Walking-Pad zu Hause hingestellt, weil ich halt doch viel arbeite. Ich bin selbstständig und ich bin da auch voller Leidenschaft und von nichts kommt nichts. Da bin ich schon überzeugt davon. Aber ich muss eh auch mit meiner kleinen Hündin mal raus. Dann mache ich hier einen kleinen Walk im Wald und sammle dann meine Schritte. Und dann versuche ich auch wirklich bewusst, kein Handy oder sowas dann mitzunehmen, dass ich atme. Also ich habe ja durch meine Mukoviszidose Atemtherapie gemacht, schon seit ich 16 war, ja. Und das hilft mir dann tatsächlich auch mental durch meine Atemtechnik. Wenn du zum Beispiel kürzer einatmest und länger ausatmest, dann ist das für mich, hat das einen beruhigenden Effekt, ja. Und so versuche ich Dinge zu finden, wie zum Beispiel, dass ich nachts, bevor ich dann ins Bett gehe, 2 Stunden vorher mich kurz aufs Bett lege und meine Beine hochlege und dann vielleicht mal meine Rotlichtmaske auflege, damit das Wasser, das sich in den Beinen staut, rausgeht und ich nachts vielleicht nicht mal auf die Toilette muss. Das Thema Schlaf, bin ich tatsächlich noch Schülerin? Also ich weiß schon ganz viel, aber dann tatsächlich am Abend dann den Griffel fallen zu lassen, ins Bett zu gehen, ja, ich bin, dass ich morgens, ich wache einfach um 6 Uhr auf, weil kann machen, was ich will. Aber dass ich früh genug ins Bett gehe, dass ich genug Schlaf bekomme, ist wirklich eine Herausforderung. Dann habe ich eben jetzt entdeckt, ich habe so Herzklopfen und so weiter und habe das mit den Wechseljahren auch in Zusammenhang gebracht. Auch gerade, dass ich dann nachts mal irgendwie, dass mir dann sehr heiß ist und dass ich gleich davon aufwache. Aber habe da jetzt mal ein Gerät mit nach Hause bekommen, wo wir gucken, hey, liegt es vielleicht auch daran, dass wenn man älter wird, erschlaffen dann im Hals etc. ja dann auch das Gewebe, das dann runterdrückt, dass du dann vielleicht bestimmte Atemaussätze hast. Das werde ich jetzt tatsächlich, gehe ich jetzt gerade an. Da habe ich mir auch so eine App runtergeladen, noch dazu, wo ich ein Protokoll richtig führe, wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe, um das noch mehr in den Griff zu bekommen. Weil Schlaf ist nach wie vor, also manchmal habe ich Glück, aber also im Schnitt ist schon noch etwas, was ich verbessern kann. Und das ist für mich eigentlich der größte Faktor zur Regeneration, neben meinem positiven Mindset. Ich glaube, das ist auch etwas, was mich sehr runterholt, dass ich mich immer darauf konzentriere. Bestes Beispiel, ich fahre mit der Bahn nach Berlin und sie hat Verspätung. Jetzt kann ich mich aufregen und sagen, boah, wie ätzend. Oder ich sage mir, naja, das ist ja etwas, was außer meiner Hand ist. Es ist außer meiner Kontrolle. Ich kann nicht kontrollieren, wann die ankommen und der Schienenverkehr jetzt läuft, was da jetzt los ist. Ich kann nur meine Einstellung dazu verändern. Ich kann jetzt sagen, das ist jetzt so. Was mache ich denn jetzt als Bestes daraus? Reg mich nicht drüber auf, will den Cortisolspiegel nicht hoch haben, sondern sag mir, okay, dann nehme ich die Zeit jetzt und schreibe einen Artikel. Oder ich telefoniere mit meiner Schwester. Oder ich bin müde, ich versuche ein kleines Nickerchen zu machen, wenn ich das Glück habe, dass ich in der Bahn schon sitze und trocken bin und ich da was machen kann. Und so versuche ich mich einfach dann immer wieder runterzuholen. Das sind so meine Inseln. Ja, genauso, wenn ich mich aufrege. Ich meine, meine Kinder sind in der Pubertät, ich in den Wechseljahren super Match. Und wenn es dann mal clasht, mich darauf zu konzentrieren, zu atmen, mal kurz aus der Situation rauszugehen und zu sagen, ja, ich reg mich jetzt nicht auf, sondern ich gehe da jetzt cool mit um. Was kann ich ändern? Wie kann ich es beeinflussen? So, und das sind für mich immer so die Regenerationsmöglichkeiten.
Jetzt hast du uns schon ganz viele Hinweise gegeben. Ich möchte dich trotzdem zum Schluss nochmal fragen, welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Also definitiv Ernährung und so eine Ernährungs-App. Pflanzenbasiert zu essen. Die Hälfte des Tellers ist grün, bunt, ist pflanzlich. Ja, das ist, glaube ich, schon mal sehr hilfreich. Zweiter Tipp, unbedingt Kraftsport machen. Auch wenn du dich wie ein falscher 50er über 50 da fühlst, wenn dann die Musclemans dann da sind und ich weiß nicht, 20, 30 oder mehr Kilo stemmen oder 100, keine Ahnung. Und du bist dann da mit deinen drei, ist doch egal. Konzentriere dich auf dich. Du machst es für dich. Und es ist egal, was jemand ist. Die denken im Zweifel sowieso gar nichts über dich. Das ist nur in dir. Und ich glaube, das ist auch mal als drittes. Mach Dinge, dass du neu anfängst. Dafür ist es auch nie zu spät. Hänge da keine Bedingungen dran. Ja, das mache ich erst, wenn das ist, wenn das so und so ist. Mach es ohne Bedingungen. Tu es einfach und versuche mit dir einfach milder umzugehen und auch zu überlegen, hey, ich muss nicht. Ich darf. Ihr dürft leben. Ihr dürft das machen. Ihr müsst das nicht. Und es ist nie zu spät, loszugehen.
Sehr schön. Svante, ich danke dir ganz herzlich für diesen schönen Austausch mit dir. Viel Erfolg für das neue Buch. Ich finde es extrem wichtig, dass du das auch quasi zu Papier gebracht hast im wörtlichen Sinne und deine Geschichte mit uns allen teilst und damit hoffentlich viel Frauen Mut machen kannst, weil sie sehen können, wie du da durchgekommen bist und wie gestärkt du auch rausgekommen bist auf der anderen Seite. Das macht viel Mut und Hoffnung und hoffentlich können sich einige was von deiner positiven Lebenseinstellung mitnehmen. Vielen Dank.
Dankeschön, Hardy. Das war toll, bei dir zu sein.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gehört, welche Bedeutung die eigene Körperwahrnehmung und medizinische Vorsorge für langfristige Stabilität haben. Und wir haben außerdem erfahren, welche konkreten Gewohnheiten ihr geholfen haben, wieder zu Energie und Belastbarkeit zurückzufinden und wie sich Gesundheit im Alltag realistisch unterstützen lässt. Und wir haben mitgenommen, dass Longevity nach einer schweren Erkrankung vor allem bedeutet, Lebensqualität dauerhaft zu sichern, nicht durch Perfektion, sondern durch konsequente, medizinische, sinnvolle Schritte.
Random Reminder.
Random Reminder. Dein Herz schlägt etwa 100.000 Mal am Tag. In Ruhe pumpt dein Herz rund 5 Liter Blut pro Minute. Das sind etwa 7.000 Liter täglich. Dieses Organ ist also in permanenter Arbeit, ohne Pause und das schon vor deiner Geburt. Alles, was den Blutdruck senkt, Bewegung fördert und Stress reduziert, schützt diese Dauerleistung direkt. Also mein Random Reminder heute, was gut für deinen Lebensstil ist, ist auch immer gut für dein Herz. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.